Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Der Umgang mit Ländern wie Russland, aber auch China oder Katar ist schon lange ein Beispiel dafür, wie wenig der Sport das Thema Menschenrechte umgehen kann. Der Deutsche Olympische Sportbund will es laut Beschluss jetzt angehen und sich Leitlinien geben. Im Januar hat es die erste Sitzung des neuen DOSB-Menschenrechtsbeirats gegeben. Der Geschäftsführer ist der SPD-Mann, Ex-Diplomat und ehemalige Präsident des UN-Menschenrechtsrats Joachim Rücker. Und im Interview konnte ich mit ihm darüber sprechen, was das konkret bewirken soll. Herr Rücker, ist es höchste Zeit, dass sich Sportverbände da klare Richtlinien geben für Menschenrechte?
Es ist höchste Zeit. Das Thema ist in den Mittelpunkt der gesellschaftlichen Aufmerksamkeit gerückt. Nicht nur, aber insbesondere auch durch die FIFA-WM in Katar, durch die Olympischen Spiele in Peking und die Begleiterscheinungen. Und gerade der DOSB widmet sich dem mit großer Intensität und großer Konsequenz.
Was kann denn ein deutscher Olympischer Sportbund da wirklich praktisch bewirken, wenn er sich Menschenrechtsrichtlinien gibt?
Er richtet sich nach den UN-Leitlinien für Menschenrechte und Wirtschaft. Die sind ja analog anwendbar auch auf Sportverbände. Und er arbeitet in mehreren Dimensionen. Er verankert das Thema breit im Verband. Und jetzt wurde ja beschlossen, die Achtung der Menschenrechte in die Satzung aufzunehmen. Das hat die DOSB-Mitgliederversammlung Anfang Dezember beschlossen. Er hat beschlossen, einen Menschenrechtsbeirat einzusetzen. Wir hatten jetzt kürzlich die konstituierende Sitzung dieses Menschenrechtsbeirats. Er wird im Laufe des Jahres die sogenannte Risikoanalyse und Risikobewertung vornehmen der Risiken, die der DOSB sieht im Hinblick auf die menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten. Und er wird eine Menschenrechtspolicy erarbeiten. Und all das soll im Jahr 2023 passieren. Im Übrigen haben wir auch von Seiten des DOSB einen runden Tisch begründet mit über 40 Stakeholdern. Da gab es die erste Sitzung im September 2022, um eben auch die ersten Meinungen zu der Risikoanalyse abzuholen. Und das wird natürlich jetzt wiederholt und wird dann einfließen in die Risikoanalyse und Bewertung.
Trotzdem jetzt nochmal die Nachfrage, bevor wir dann vielleicht nochmal drauf kommen, wie konkret so etwas werden kann. Also nehmen wir doch jetzt mal das Beispiel. Der Deutsche Olympische Sportbund muss sich mit einem aktuellen Thema, was zum Beispiel russische Athleten angeht, bei den Olympischen Spielen befassen. Steht er da dann nicht in Abhängigkeit zum Internationalen Olympischen Komitee, wenn sich zum Beispiel der DOSB am Ende ja auch eigene Spiele mal ins Land holen möchte? Also nochmal nachgehakt, wie abhängig ist man denn da dann am Ende doch davon, was das IOC sich für Richtlinien gibt?
Ich meine, das IOC ist bei der Frage, wie es sozusagen mit der Menschenrechtspolitik und den Umsetzungen der Leitprinzipien der UN umgeht, etwa so weit wie der DOSB. Es hat sich ein Strategic Framework on Human Rights, also Menschenrechte-Rahmen gegeben. Es hat ein Advisory Committee on Human Rights kürzlich benannt. Und es wird jetzt die einzelnen Schritte umsetzen in seinem Verantwortungsbereich. Und da gehört natürlich dazu, wie gehen wir mit Veranstaltungen um, Vergabekriterien. Und dazu gehört natürlich auch, wie gehen wir jetzt ganz konkret mit russischen und belarussischen AthletInnen um. Das heißt, die Frage dieser Wiederzulassung spielt eine Rolle. Das wird innerhalb der olympischen Bewegung diskutiert. Und da gab es ja kürzlich einen Vorstoß, wenn Sie so sagen wollen, des IOC, der zu seinen Mitgliedsorganisationen gesagt hat im Rahmen dieses Olympic Summit im Dezember in Lausanne, wir können uns eine Wiederzulassung der russischen und belarussischen Athletinnen zu Sportveranstaltungen vorstellen unter bestimmten Bedingungen. Und dazu haben die nationalen Komitees und auch der DOSB sich positioniert. Und das ist im Moment ein Prüfungsprozess, wenn Sie...
Ja, trotzdem, Sie sind ja ein Mann gerade aus dieser Praxis heraus. Sie waren für die Vereinten Nationen an verschiedenen Standorten und arbeiten ja mit dem Thema schon länger, auch länger, als es diese UN Guiding Principles gibt, seit 2011. Wie kann denn sowas konkret aussehen? Also gab es Beispiele zum Beispiel aus der Wirtschaft oder für einzelne Länder, wie man dann sich solche Leitlinien auch wirklich so formuliert, dass es ein Regelwerk gibt?
Ist selbstverständlich. Also da gibt es natürlich schon das, was man Best Practices nennen kann, also gute Praxis. Aber es entwickelt sich natürlich auch gerade erst. Das ist nämlich so lange her mit den Principles, aber in der Wirtschaft wird schon ziemlich viel umgesetzt und auch in den Verbänden. Es geht vor allem darum, die Sorgfaltspflichten, die menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten zu gliedern in die verschiedenen Verantwortungsbereiche. Also einmal zum Beispiel im Hinblick auf die eigene Organisation, also der DOSB als Arbeitgeber, der DOSB als eine Organisation, die Aufträge vergibt. Dann geht es darum, welche Sorgfaltspflichten hat der DOSB als Dachverband der deutschen Sportverbände und eine weitere Dimension natürlich, welche Sorgfaltspflichten hat man im Hinblick auf die Rolle als Veranstalter direkt und indirekt von Sportveranstaltungen. Da kann man dann zu allen Dingen Maßnahmen und Kriterien entwickeln. Sicherlich ganz wichtig ist auch Abhilfemechanismen, also Präventions- und Abhilfemechanismen für Menschenrechtsverletzungen, die man im eigenen Verantwortungsbereich in diesen dargestellten Dimensionen sieht, beziehungsweise verhindern möchte und natürlich dann auch abhelfen möchte, wenn man sie identifiziert hat.
Dann
also zum Beispiel Whistleblower-Sachen oder sowas.
Ja, schauen wir doch mal auf dieses konkrete aktuelle Beispiel mit den russischen und belarussischen SportlerInnen. Es wird ja ein wenig so verkauft wie die Quadratur des Kreises. Also Menschenrechtsrichtlinien müssen ja irgendwo rote Linien ziehen. Und im Gegensatz dazu wird in der Olympischen Charta wird von so Richtlinien gesprochen, eben wie Universalität der Spiele, Diskriminierungsfreiheit. Ist das dann wirklich so schwierig zusammenzubringen?
Also es mag schon einen Zielkonflikt geben zwischen der klaren Verurteilung der russischen Aggression und Invasion in der Ukraine einerseits und der Frage, was sind sozusagen menschenrechtliche Standards im Hinblick auf einzelne russische Athletinnen oder belarussische Athletinnen, die möglicherweise sogar gegen den Krieg eingestellt sind oder sich positioniert haben oder im Ausland leben oder sowas. Allerdings geht es um Abwägungen, nicht? Es geht um Abwägungen und deshalb denke ich in der Gesamtabwertung, das ist meine persönliche Meinung, ich spreche jetzt nicht für den DOSB, spricht vieles, wenn nicht alles dafür, bei einer eindeutigen Linie zu bleiben, die auch impliziert, dass eben russische und belarussische AthletInnen bis auf Weiteres ausgeschlossen bleiben. Auch wenn sie sozusagen, weil das ist sehr schwierig, die Frage, ob sie sozusagen kriegsbefürwortend sind oder nicht. Die Abgrenzung ist sehr schwierig, da muss man auf Kriterien zurückgreifen. Aber das wäre sozusagen meine persönliche Position. Ja, der DOSB ist im Prüfungsprozess, übrigens der IOC auch.
Mich interessiert da auch Ihre persönliche Einschätzung dazu, auch aus Ihrer Erfahrung heraus. Sie sprechen das ja gerade an mit dieser Abwägung. Es wird ja auch von zwei UN-Sonderberichterstatterinnen gesagt, die da jetzt Bedenken angemeldet haben, das wäre ein Akt der Diskriminierung, praktisch Personen aufgrund ihrer Pässe auszuschließen. Ist Diskriminierung nicht immer auch eine Abwägungsfrage im Sinne von, was wiegt hier stärker? Verstößt Russland nicht stärker gegen die Friedensmission des IOC zum Beispiel und das wiegt am Ende stärker? Ist die Diskriminierung dann irgendwann zulässig, wenn man die eigenen Regeln anschaut?
Ja, ich meine, das IOC hat ja diese Position bis jetzt eingenommen. Es hat sie unmittelbar nach dem russischen Angriff auf die Ukraine eingenommen und hat empfohlen, auch russische und belarussische AthletInnen eben nicht zu Veranstaltungen einzuladen, selbst wenn sie sozusagen unter neutraler Flagge antreten würden. Das ist mit unterschiedlichem Erfolg, sage ich jetzt mal, befolgt worden von den einzelnen Verbänden. Und jetzt geht es um die Frage, will der IOC, der natürlich getragen wird auch von seinen Mitgliedsverbänden, will das IOC diese Position revidieren in dem Sinne, dass einzelne Athletinnen wieder zugelassen werden. Und da hat das IOC, das haben Sie ja auch gesehen, eine ganze Reihe von Referenzen zitiert, wo sie sagen, das spricht doch eigentlich dafür, hier etwas flexibler zu sein. Unter anderem geht es da um zwei Sonderberichterstatter des UN-Menschenrechtsrates, die allerdings auch nicht offen sagen, das muss revidiert werden, sondern die sagen, this raises serious issues of non-discrimination. Das heißt, es wirft im Grunde Fragen auf. Die eine Sonderberichterstatterin ist im Übrigen auch Sonderberichterstatterin für Cases of Racial Discrimination and Xenophobia. Mhm. Und das wird man ja wohl bei den einzelnen russischen, belarussischen AthletInnen nicht als sozusagen Tatbestand feststellen können, wenn es darum geht, sie auszuschließen oder weiterhin auszuschließen. Also es ist nicht ganz so einfach. Und natürlich macht es sich das IOC auch nicht leicht. Aber wenn man die einzelnen Referenzen, die sie anführen für diese Überprüfung, genau anschaut, dann ist es jetzt auch nicht so, dass daraus zwingend die Wiederzulassung folgt.
Warum sind Sie eigentlich für so eine ganz klare Kante in der Entscheidung?
Ich bin der Meinung, dass der russische Angriffskrieg alle Sanktionen, die bisher verhängt wurden, rechtfertigt und dass diese aufrechterhalten werden sollten und dass das eben auch bis auf Weiteres, kann sich ja was ändern, aber bis auf Weiteres im Bereich des Sports gelten sollte.
Und das wäre auch rechtlich zulässig im Sinne der Diskriminierung dieser Athletinnen auf Grundlage ihres Passes?
Also eine schwierige Abwägung und der Einwand kann gemacht werden. Aber wenn Sie in die Geschichte gehen, es war ja zum Beispiel auch so, dass Südafrika von den Olympischen Spielen ausgeschlossen war wegen der Apartheid. Und mir ist nicht bekannt, dass dort einzelne Athleten, zum Beispiel AthletInnen, Persons of Color oder so, zugelassen gewesen wären. Also ich meine, es sind immer schwierige Abwägungen.